Ich freue mich, dass ich wieder einmal in diesen wunderschönen heiligen Hallen vor Ihnen sprechen darf. Influenza bei Kindern. 5 Botschaften möchte ich Ihnen mitgeben. In einer Viertelstunde kann man nicht sehr viel mehr hineinbringen, aber 5 sind es, die ich Ihnen nahebringen möchte. Die erste: Kinder sind die Ersten, die erkranken, und sie bringen die Influenza zu den Erwachsenen. Wenn Sie sich dieses Bild anschauen, im Grunde genommen könnte hier oben irgendeine Zahl stehen, 10, 11, 15, 16, 18, 19, es wird immer gleich bleiben. Sie sehen hier die Neuerkrankungen der Grippe in blau, das sind die Daten aus dem Virologischen Institut von der MOW Wien, und hier in dunkel, also in grün, die Erkrankungshäufigkeit der Kinder von 0 bis 14 Jahren. Ich blende jetzt alles weg und Sie sehen hier, dass es im Grunde genommen immer eine Woche in etwa ist, wo die Kinder früher mit der Epidemiologie anzeigen, dass die Influenza im Lande ist. Eine Woche voraus sind es die Kinder, die Influenza-Symptome zeigen, die krank sind, und danach kommen die Erwachsenen. Wenn man sich hier anschaut, die Frühphase der Influenza, in der Frühphase sind es zu fast 2/3 aller Influenza-Erkrankungen die Kinder zwischen 0 und 4 bzw. 5 und 19. Das heißt, es sind die Kleinkinder, es sind die Schulkinder, die zur überwiegenden Zahl in der Frühphase krank sind, ganz im Gegensatz dann zur späteren, zur Spitze und zur späteren Phase, wo es dann die Erwachsenen, die jungen Erwachsenen und die Senioren sind, die krank sind. Das heißt, es sind die Kinder, die beginnen, und es sind die Kinder, die am häufigsten erkranken. Sie sehen hier, dieser riesengroße Block zeigt an, dass es die Kinder, die Kleinkinder, die Kinder, die Schulkinder sind, die zu einem überwiegenden Anteil in einer Influenza krank sind. 25 bis 40% aller dieser Altersgruppen werden während der Influenza-Epidemie krank. Der Grund dafür, warum sie so früh beginnen, so häufig betroffen sind, findet sich in der Virusausscheidung, die total gravierend unterschiedlich ist zu Erwachsenen. Sie sehen hier die Virusausscheidung in der Höhe und in der Dauer, die deutlich anders ist als bei den Kindern, wesentlich variabler, insgesamt höher und wesentlich länger. Das heißt, Kinder haben eine viel höhere Virusausscheidungsanzahl an Replikationen und sie scheiden Viren wesentlich länger aus. Dieses Bild zeigt hier noch einmal die Virusload beträchtlich hoch über mehrere Tage und dann auch noch relativ lange, bis zu 2 Wochen, wo sie Viren ausscheiden. Und die Anzahl der virusausscheidenden Kinder ist sehr, sehr hoch und kann auch bis zu 2 Wochen, bis zu jedem 5. Kind, das nach 2 Wochen noch immer infektiös ist, Viren ausscheidet. Das heißt, Kinder sind die Vorreiter der Influenza-Infektion. Sie sind ungefähr eine Woche vor den Erwachsenen dran. Die Inzidenz ist bei den Vorschulkindern am höchsten. Es ist bekannt, und praktisch jede Influenza-Epidemie so, dass in den Haushalten, die schulpflichtige Kinder haben, die Inzidenz doppelt so hoch ist wie bei denen ohne Schulkinder. Sie sind die Hauptinfektionsquelle für die Familie. Zuerst fehlen die Kinder in der Schule, dann fehlen die Erwachsenen am Arbeitsplatz, und Grund dafür letztendlich auch, wie gesagt, diese unterschiedliche Virusausscheidung. Zweite Botschaft: Kinder leiden unter Influenza. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, denn man geht eher davon in der klinischen Praxis aus, dass Kinder zwar krank werden, einen Virusinfekt haben, die Grippe haben, aber im Grunde genommen ist das etwas, was nicht wirklich ein Problem ist. Wenn man sich die Hospitalisationsraten anschaut, und hier gibt es für Amerika sehr gute Daten, aber auch die europäischen sind ganz ähnlich, dann sieht man hier die Hospitalisationsraten von 0- bis 4-jährigen Kindern, das heißt, das sind hier die Säuglinge, Kleinkinder, und hier die Gruppe der Senioren. Und die sind fast gleich hoch. Es sind bei den Senioren natürlich die, die einen wirklichen Risikofaktor haben, das heißt, die multimorbid sind, unter Anführungszeichen. Bei den Kindern ist es ein kleiner Prozentsatz. Es sind die normalen, gesunden Säuglinge, Kleinkinder, die hospitalisiert werden müssen. Und es sind fast immer respiratorische Probleme, Pneumonien, die dazu führen, dass sie aufgenommen werden müssen. Es sind Atemprobleme. Wenn Sie sich hier anschauen, die Burden of Disease, was ambulante Besuche betrifft, und das wissen Sie in der Praxis einmal am besten und alle Ambulanzleute, es sind die Säuglinge, die deutlich häufiger in der Influenza-Saison in die Ambulanz kommen. 6- bis 12-monatigen, im Grund genommen alle Altersgruppen. Und Antibiotika-Verbräuche in der Influenza-Zeit steigen bekanntlich. Amerikanische Daten, hier auch nochmals die Zahl der über das normale vorkommenden ambulanten Besuche, und hier sind es vor allem die kleinen Säuglinge, also die jungen Säuglinge im ersten Lebenshalbjahr, aber auch in allen anderen Altersgruppen deutlich massiv viel mehr an Ambulanzbesuche, sprich auch Visiten beim Kinderarzt, beim Hausarzt, und hier die Zahl der Antibiotikatherapien, die in diesen Zeiträumen durchgeführt werden, auch dramatisch höher. Europäische Daten zeigen genau das gleiche Bild. Unterschiedliche Länder, Belgien, Spanien, UK, Israel, Finnland, und Sie sehen hier die Medikationen, die diese Influenza-bestätigten Kinder bekommen, also praktisch alle, zwischen 20% und 50% erhalten während der Influenza, der virusbestätigten oder der laborbestätigten Influenza, Antibiotika, was man sehr diskutieren kann, wo es auch durchaus unterschiedliche Inzidenzen gibt. Viele Schulfehltage, viele Tage, wo die Eltern Pflegeurlaub nehmen, eine sozioökonomische Gegebenheit, die durchaus, wenn man Kosten-Nutzen-Rechnungen anstellt, mit berücksichtigt werden muss, und viele zusätzliche Visiten, wie ich sie Ihnen vorher schon gezeigt habe. Das heißt, es gibt ganz beträchtliche Burden of Disease, ganz beträchtliche Krankheitslast. Fieberkrämpfe, ein typisches Symptom einer Influenza A. Während Influenza-Ausbrüchen häufen sich Fieberkrämpfe viel, viel mehr als zu jeder anderen Zeit, 35% bis 40% in den Zeiten, wo es Influenza-Aktivität gibt. Und wenn Sie sich hier die Zahl der Fieberkrämpfe anschauen, ganz, ganz eindeutig, es ist die Influenza A, weniger die Influenza B, die Häufigkeit von Fieberkrämpfen deutlich erhöht. In Österreich kaum, in den Vereinigten Staaten, wo es ein sehr gutes Surveillance-System gibt, Todesfälle bei Kindern, man hört bei uns relativ wenig. In der Saison 2003 in Amerika 142 bestätigte, labormäßig bestätigte Todesfälle. Sind vor allem auch hier wiederum die ganz jungen Kinder, 60% in den ersten 4 Jahren, die davon betroffen gewesen sind, durchwegs gesunde Kinder, nicht irgendwelche mit irgendwelchen Grunderkrankungen, gesunde Kinder. Ein paar Jahre später, 2010, 2011, 115 Todesfälle, gleiche Altersverteilung. Das heißt, Influenza ist grundsätzlich für die Kinder eine viel, viel weniger problematische Erkrankung, was die Mortalität betrifft, die Morbidität schon, aber es gibt natürlich auch wirklich ganz, ganz schwere Fälle. Also, Hospitalisationsrate ist sehr, sehr hoch, insbesondere bei Säuglingen, bei kleinen Kindern, unabhängig davon, ob sie Risikofaktoren haben oder nicht, viele Arztbesuche, viele Antibiotikatherapien, viele Pflegetage und selten wirklich schwere Krankheitssymptome und schwere Krankheitsverläufe. Die vierte Botschaft, dort dritte, für Kinder gibt es eine neue Influenza-Impfung, und dieser nasale Influenza-Impfspray ist eine hochwirksame Impfung für Kinder. Das Problem der Influenza-Impfung bei Kindern ist vielfältig. Sie müssen gestochen werden, sie müssen zweimal gestochen werden. Es ist eine Impfung, die verglichen mit den anderen Lebensaltern schlechter wirksam ist. Sie sehen hier am wenigsten wirksam in der Altersgruppe der Kinder, Kleinkinder, Schulkinder, und auch weniger wirksam, deutlich weniger wirksam bei der Hochrisikogruppe, bei den Senioren. Wesentlich schlechter. Das sind aber andererseits die zwei Gruppen, die epidemiologische Bedeutung haben. Dieser intranasale lebende Impfstoff ist ein neuer, ein lebender Impfstoff, ein attenuierter Impfstoff. Die Virusstämme sind kälteadaptiert, die Virus-A-Impfstoff. Das heißt, die Stämme sind auch bei Temperaturen um 25 Grad vermehrungsfähig und das ist ganz wesentlich. Die Vermehrung beschränkt sich auf den nasalen Raum, was der normale, natürliche Besiedelungsweg ist. Und daher ist auch die Immunabwehr, die damit hervorgerufen wird, eine, die eigentlich dem natürlichen Infektionsweg entspricht und sowohl eine lokale als auch eine systemische Immunantwort hervorruft. Das ist ein unglaublicher Vorteil. Und wenn man sich diese Impfung im Vergleich zu den normalen, trivalenten, inaktivierten Impfstoffen anschaut, dann ergibt sich hier eine dramatische Verbesserung der Impfansprechrate, unabhängig davon, ob es ein Mismatch oder kein Mismatch gibt. Der lebende Impfstoff ist deutlich besser wirksam und zwar hochsignifikant. Sie sehen hier die Wirksamkeit, die deutlich höher beim lebenden Impfstoff ist, verglichen mit dem Totimpfstoff, mit dem Trivalenten, und in den Altersgruppen 6 Monate bis 18 Jahre eine deutliche Überlegenheit. Dieser Impfstoff ist nur zugelassen für Kinder, nicht für Erwachsene. Nicht deswegen, weil er bei Erwachsenen nicht wirken würde, aber bei Erwachsenen wirkt er nicht in dem Maße, wie er das bei Kindern tut. Er ist hier nicht inferior, aber auch nicht deutlich besser. Und daher keine Zulassung in der EU für Erwachsene, sehr wohl eine Zulassung in den Vereinigten Staaten. Deutliche Reduktion verglichen mit dem konventionellen Impfstoff. Und er hat, wie gesagt, auch natürlich eine ganze Reihe anderer Faktoren. Er muss nicht gestochen werden. Er hat eine lange Wirksamkeitsdauer. Er hat eine gute Nebenwirkungsrate. Das heißt, ein sehr positives Feld. Die vierte Botschaft: Kinder gegen Influenza impfen schützt Erwachsene. Das ist jetzt eine Situation, wie wir sie üblicherweise nicht haben. Wir versuchen immer, Erwachsene so vorzubereiten, dass sie Kinder nicht anstecken, wenn sie an die Pertussis-Impfung denken zum Beispiel. Bei Kindern ist es umgekehrt. Wenn ich Kinder impfe, schütze ich damit Erwachsene. Und dieses japanische Beispiel, die Erfahrungen aus Japan sind so eindrucksvoll, dass sie nicht oft genug genannt werden können. Sie sehen hier die dramatischen Reduktionen der Morbidität, der Mortalität, der Pneumonie durch Influenza und der Todesfälle, die dadurch erreicht werden konnte, dass groß angelegte Schulimpfprogramme in Japan durchgeführt worden sind. Und damit konnte bei einer Durchimpfungsrate von 80% der Schulkinder in Japan jährlich 30.000 Todesfälle bei den Senioren verhindert werden. Das heißt, hier impfen wir die Kinder und die Senioren, diese hochvulnerable oder doch deutlich vulnerablere Personengruppe zu schützen. Und es gibt sehr schöne Modelle, die nachweisen können, die uns klar zeigen können, dass es bei einer relativ niedrigen Durchimpfungsrate bei Schulkindern von 20%, dass diese niedrige Durchimpfungsrate auf die Mortalität, auf die Morbidität der Erwachsenen so viel erreicht, als würde ich die Senioren mit einer 90%igen Durchimpfungsrate schützen wollen. Das heißt, wenn ich 20% der Schulkinder impfe, ist das vergleichbar mit der Wirksamkeit, als würde ich 90% der Senioren durchimpfen. Wenn sie 50% erreichen, natürlich wesentlich noch bessere Werte, die dadurch und wesentlich höhere Schutzraten, die für die Senioren damit erreicht werden können. Das heißt, die Kinder zu impfen, heißt unsere Senioren, unsere Großeltern zu schützen. Und die fünfte Botschaft ergibt sich aus dem, was ich gesagt habe. Wir müssen Kinder Influenza impfen. Und das ist eine nicht neue Botschaft, aber es ist eine, die bisher nach wie vor in Österreich nicht wirklich gehört ist und eine, die nach wie vor nicht umgesetzt ist, obwohl es ganz klare Empfehlungen gibt. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.